geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir senden heute Ausschnitte von Exerzitien mit Pater Dr. Bernhard Wositzki zum Thema «Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren». Die Mutter Gottes von Fatima weist auf drohende Gefahren für die Welt und die Seelen hin. Um uns zu retten, bietet uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel an, seine heiligste Mutter. Denn wenn wir dieses letzte Heilmittel missachten und zurückweisen, werden wir keine Vergebung mehr vom Himmel erhalten. In der folgenden Sendung hören wir also Ausschnitte zum Thema «Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren», Exerzitien gehalten von Pater Dr. Bernhard Wositzki. Er ist österreichischer Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligen Kreuz, Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater.
Hören wir zunächst für diesen Vortrag der Exerzitien eine Stelle aus dem Lukasevangelium 10, 18 bis 42. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Liebe Schwestern und Brüder, wir kennen alle Martha, Maria und Lazarus, die Gastfreunde Jesu in Bethanien. Und dieses vorliegende Evangelium, so sagt es Pater Hans Buob in seinem Kommentar, wird manchmal falsch verstanden. So, als würde der Dienst, in diesem Beispiel der Dienst der Martha, nicht gebührend anerkannt. In Österreich sagt man, sie ist übergeschäftig oder sogar schaftelhuberisch. Man könnte noch einen heftigeren Ausdruck, geschäftig. Sie weiß nicht, was sie noch alles tun muss, um den Gast, in dem Fall den Gottessohn und Erlöser und Retter der Welt, gebührend zu empfangen und zu bewirten. Aber es geht um etwas ganz anderes. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und hier kommt es nun mit dem ihm nachfolgenden Jüngern in dieses Ort, in diesen Ort, in dieses Dorf Bethanien und kehrt ein. Der Bekannte. Natürlich nimmt ihn Martha freundlich auf und erweist ihm die gebührende Gastfreundschaft. Das ist eine ganz besondere Tugend, eine wertvolle Tugend, die Gastfreundschaft. Im Zisterzienserorden feiern wir sogar an dem Tag das Fest der Gastfreunde Jesu, um diese Gastfreundschaft zu betonen. Und in der Regel des heiligen Benedikt heißt es sogar, jeder Gast muss wie Christus aufgenommen werden. Jeder Gast muss wie Christus aufgenommen werden. In jedem Gast musst du Christus sehen. Aber Jesus kommt ja nicht, damit er ständig bewirtet wird, sondern er kommt deswegen, damit er sein Wort, das göttliche Wort, verkünden kann. Und er kommt, dass man ihm zuhört, so wie Sie jetzt hier in der Wallfahrtskirche von Maria Schutz. Er will, dass man sich zu seinen Füßen hinsetzt und zuhört. Er ist das Wort des lebendigen Gottes. Er ist das Wort, das aus dem Mund des Vaters kommt. Das ewige, lebendige, göttliche Wort. Und dieses Wort muss gehört, aufgenommen werden mit beiden Ohren, ganz Ohr für ihn. Betont ist hier zuerst wieder einmal, dass der Herr auf dem Weg nach Jerusalem ist. Für die Menschen ist immer wieder wichtig, dass Jesus bei ihnen einkehren darf und auch aufgenommen wird. Aber Jesus kommt hier als der Herr zu diesen Geschwistern. Und wenn er selbst kommt, was ist dann auch wichtig? Was ist seine Sendung? Was ist seine Berufung? Was ist seine Aufgabe? Warum kommt er? Er kommt nicht, weil er ein Mittagessen braucht. Das ist auch gut und auch notwendig, aber das ist nicht der Hauptzweck seines Kommens. Er kommt nicht, um zu speisen, sondern er kommt, um Hörende zu finden. Hörer des ewigen Wortes, Hörer der frohen Botschaft, Hörer des Evangeliums, Hörer, in denen er das Reich Gottes aufbauen kann, und zwar in den Herzen. Hörer, denen er das Reich Gottes verkünden kann. Das Reich Gottes ist da durch meine Person, durch Christus. Wenn wir das richtig verstehen, dann verstehen wir auch, wie unser Leben aufgebaut werden sollte. Zuerst hören und dann die liebende Tat. Benedikt von Nursia, das kennen Sie, in seiner Regel, ora et labora. Kennen Sie das? Noch einmal. Ora et labora. Bete und arbeite, heißt das Deutsch. Ja? Zuerst beten und dann arbeiten. Alle, die heute hier sind, stürzen sich gerne in die Arbeit. Aufstehen und los geht's. Frühstück richten und so weiter. Zuerst Gebet, dann die Arbeit. In den Exerzitien haben wir das eingeübt. Wir haben in der Früh Invitatorium und Laudes gebetet und dann erst mit allem anderen begonnen. Zuerst das Gebet, dann die Arbeit. Die liebende Tat muss aus dem Gebet kommen. Nur dann ist sie eine liebende Tat. Denn alle Taten der Menschen werden vergehen, aber das Hören auf sein Wort, das Glauben, das bleibt. Das Wichtige, wir müssen erkennen, diese Martha ist überbeansprucht und überbeschäftigt, wie wir sagen, geschäftig. Und Jesus sucht Hörer, Hörer seines Wortes. Er fängt sofort in Bethanien an zu verkündigen und will ihnen das Wort des Lebens mitteilen, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Sehen Sie? Also zuerst musst du von seinem Wort leben und dann kannst du das Brot des Alltags essen. Pater Buob meint, das Essen hätte man ja nachher noch bereiten können. Stimmt. Zuerst zuhören und nachher Mittagessen kochen. fürs Essen richten, bleibt dann noch genug Zeit. Aber zuerst musst du zuhören, ihn hören und dann beten. Martha ist von ihrer Arbeit so in Anspruch genommen, dass sie sich aufregt, weil ihre Schwester Maria nur da sitzt und zuhört. Und dann tut sie etwas ganz Schreckliches. Sie sagt zum Gast Jesus, sag doch ihr, sie soll mir helfen. Sie sagt es nicht, er soll sagen. Ist es nicht frech? Das heißt, sie manipuliert, das kennen Sie, und sie instrumentiert. Sie manipuliert, indem sie Jesus instrumentiert, verwendet. Sie verwendet den Gast, um ihrer eigenen Schwester etwas beizubringen. Sie soll gefälligst auch arbeiten und nicht nur zuhören und da sitzen. Und sie verlangt sogar von Jesus, dass er sie zurechtweist. Da sind zwei ganz entgegengesetzte Verhaltensweisen dargestellt, nämlich hören auf der einen Seite und allzu sehr beschäftigt sein auf der anderen Seite. Und das soll geändert werden durch heilige Exerzitien, Einübung. Wenn du aufstehst, mach es so wie die heilige Bernadette zu Beru in Lourdes. Küsse den Boden. Denn wenn du da unten anfängst, den Boden küsst, dann wirst du dir bewusst, ich bin nur Staub und Asche. Und dann kannst du das Kreuzzeichen machen und im Namen Gottes den Tag beginnen. Im griechischen Originaltext Lukas Evangelium kommt das noch deutlicher zum Ausdruck, dass Maria in alle Richtungen schaut. Sie ist beschäftigt. Was heißt beschäftigt? Sie schaut dorthin, dahin, da. Das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch. Es gibt Menschen, die beten den Rosenkranz und schreiben schon gleichzeitig, was sie alles einkaufen müssen. Also den Einkaufszettel. Also in alle Richtungen schauen und nicht auf die eine notwendige Richtung achten. Gott. Sie hat ihre Augen überall, so ist es richtig übersetzt. Ja? Sie hat ihre Augen überall und ist innerlich zerrissen und unruhig. Dieses innere Kino, das innere Theater, da spielt sich schon drinnen alles ab. Der ganze Tag, das muss ich erledigen und das ist unbedingt noch zu tun. Und so ist sie innerlich zerrissen, ganz unruhig und hat ihre Augen überall und schaut in alle Richtungen. Und was tut sie auch noch? Ein bisschen hört sie noch mit, was Jesus der Maria sagt. So ein paar Wortfetzen bekommt sie auch noch mit. Das heißt, sie kibitzt. Sie nascht. Ich richte alles her und ein bisschen was habe ich gehört. Das genügt schon. Das heißt, sie hört bei Jesus und Maria mit und gleichzeitig arbeitet sie. Sie bleibt nicht bei einer Sache, sondern sie macht viele Sachen gleichzeitig. Alle eifrigen Hausfrauen können jetzt an ihre Brust klopfen und auch Mönche. Denn uns geht es genauso. Auch wir Priester sind manchmal gefordert bis zum Letzten. Das muss noch erledigt werden und jenes, das kommt heute auf mich zu. Und da ist das eine Notwendige, nämlich dieses Hören auf Gott und sein Wort und aus diesem Wort leben, zu kurz gekommen. Vor allem eifrigen Arbeiten hat die gute Martha letztendlich keine Gelegenheit, die Botschaft Jesu, die frohe Botschaft aufzunehmen. Sie geht haarscharf am Wort Gottes vorbei. Das ist so, das kennen Sie, dass die Bibel irgendwo in Ihrem Haushalt liegt, in einer schönen Ecke vielleicht sogar, und man geht ständig daran vorbei und schlägt sie nicht auf. bis dann Staub drauf liegt und dann kommt man mit dem Staubtuch und legt es wieder hin für die nächsten 3 Wochen. Ganz gefährlich. Am Wort Gottes haarscharf vorbeigehen. Unbeachtet lassen. Genau das ist hier der Fall. Die Maria hat den Mut zu dienen, Demut. Die Maria hat den Mut, sich zu Füßen des Herrn zu setzen und sein Wort von seinen Lippen aufzunehmen. Denn aus dem Herzen Jesu kommen die Worte, gehen über seine Lippen und sie sitzt dort und liest von seinen Lippen Gottes Wort ab. Und das ist eine Aufgabe, die man nicht mit anderen würzen darf. Es ist ein ganz entscheidender Hinweis auch für uns heutige Christen, die wir manchmal das an sich durchaus Richtige und Wichtige tun im Reich Gottes übertreiben. Die Tat ist wichtig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und es muss das Wort Gottes zur guten Tat führen, zum guten Tun führen. Aber man darf das Tun nicht übertreiben. So übertreiben, dass wir gar nicht mehr auf die Botschaft Jesu hören. Aktivismus nennt man sie. Aktivismus. Und noch ärger, Pius XII., der Papst, der 1958 gestorben ist, das war der erste Papst meines Lebens, nicht? Ich war 8 Jahre, wie er gestorben ist. Und dieser Papst Pius XII., Pacelli, hat so schön gesagt, es gibt eine Häresie der Aktion. Häresie der Aktion. Das heißt, von allem, was der Mensch tun und leisten soll, was der Christ tun und leisten soll, nimmt er nur eines heraus, die Aktion, das Tun, das Tun, das Tun. Sodass er dann beim letzten Gericht alle Taten dem lieben Gott präsentieren darf und präsentieren kann. Und der heilige Benedikt sagt, alles Gute schreibt Gott zu und das Böse schreibt dir selbst zu. Ist ja wahr. Denn wenn du etwas Gutes tust, dann ist es ja Gott, der es mit dir, durch dich und in dir tut. Die guten Taten vollbringt ja Gott mit dir, an dir und durch dich. Er gibt dir die Kraft. Also bilde dir nichts ein auf das Tun, auf die Aktivitäten, auf den Aktivismus, sondern hör lieber auf sein Wort. Pater Buob in seinem schönen Kommentar schreibt, ich bin manchmal geradezu erschüttert, wenn ich manche besonders aktive Katholiken erlebe, Berufskatholiken, die von einer Aktion zur anderen rasen und die sich in Pfarreien in allen möglichen Bereichen engagieren, total Engagement. Was tue ich nicht alles für die Kirche und für Gott und für die Menschen? Lieber Gott, kannst ja froh sein, dass du mich hast. Du hast sowieso wenig Personal, so hast du wenigstens mich. Bist du eh dankbar, lieber Gott, dass es mich gibt? Ne? Denn wenn es mich nicht gäbe, dann ginge ja die Welt zugrund. Ich muss alles von innen. Und dann sagt der Herr, Evangelium vom Sonntag, du Narr, noch in dieser Nacht wird dir alles genommen, auch deine ganzen Aktivitäten und alles, was du hast. Interessant ist bei diesen Aktivisten in den Pfarren, wenn man mit ihnen dann über Gott und den Glauben sprechen will, stellt man fest, dass sie darüber kaum Kenntnisse haben und gar nichts wissen. Glaubenswissen gar nicht da ist. Ansonsten lebt man ganz weltlich orientiert und kann über tiefere geistliche Dinge gar nicht nachdenken oder sprechen. In solchen Situationen und Gesprächen wird uns bewusst, Durch das viele Tun im Reich Gottes verbaut man sich den Zugang zum Wesentlichen, nämlich zur Botschaft Jesu. Dein Aktivismus kann den Zugang zur Bibel, den Zugang zur Heiligen Schrift verbauen, verrammeln, verbarrikadieren, blockieren. Blockade nennt man das. Und vor lauter Blockade sieht man dann nur das Tun, die Aktivität. Exerzitien sind Tage, wo wir alles wegschieben und nur mehr Gott und sein Wort in den Mittelpunkt stellen. Das Wesentliche, das eine Notwendige. Das geistliche Leben ist ein Leben aus dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes drückt sich aus im Wort der Heiligen Schrift, in der Bibel. Martha, die Geschäftige, versieht ihren Dienst, bevor sie das Wort Gottes aufgenommen hat. Die Reihenfolge ist falsch. Zuerst bei ihr Labora und dann vielleicht Ora. Wenn noch Zeit ist, wenn noch Zeit ist. Wie viele verschieben das Gebet kurz vor Mitternacht, wenn noch Zeit ist, dann bete ich. Vorher muss ich arbeiten. Und dann werde ich müde sein und dann schlafe ich beim ersten Ave Maria ein, bei der ersten Perle des Rosenkranzes. Nein, zuerst kommt das Gebet und dann die Arbeit. Dann kommt der Dienst. Diese Gegenüberstellung ist typisch für das Mittelalter. Im Mittelalter ist dieses Evangelium immer so ausgelegt worden, dass die Maria das kontemplative, beschauliche Leben ist und die Martha das aktive Leben. Beides ist notwendig, aber nur, wenn die Aktivität aus der Beschauung kommt. So dass der heilige Dominikus gesagt hat, Contemplata aliis tradere. Das, was ich im Hören, im Zuhören des Wortes Gottes, in der Betrachtung, in der Meditation gewonnen habe, das versuche ich dann in mein liebendes Tun umzusetzen. Das Betrachtete, das Kontemplierte, den anderen weitergeben. Ich muss immer zuerst empfangen, um dann geben zu können. Im Reich Gottes geht es um Vermittlung von Gnade und Erlösung in allen unseren Diensten. Aber ich kann nur weitergeben, was ich empfangen habe. Sind Sie zuerst auf Empfang, online mit Gott, heißt das heute. Solange Sie online mit Gott sind, geht alles gut. Dann funktioniert der Livestream. Wenn ich selber nicht mehr bete, kann ich zu den Menschen nicht mehr von Gott reden. Aus dem Gebet, aus dem Hören auf Gottes Wort, kommt auch meine Verkündigung. Nur wenn ich selber von Gott empfange, ganz Empfangende bin, indem ich bei ihm im Gebet verweile, so wie die Maria zu seinen Füßen und mir Zeit nehme für die Betrachtung, nur dann kann ich etwas weitergeben. Sonst bleibt meine Verkündigung ganz oberflächlich. Und interessant, eine oberflächliche Verkündigung kann die Menschenherzen nicht treffen und nicht entzünden und entflammen und begeistern. Die Menschen merken genau, sagt der Priester etwas, was aus seinem Herzen kommt, was er in sich trägt, was er in sich aufgespeichert hat? Oder ist er nur ein Kanal, bei dem alles durchrinnt? Sei zuerst Behälter und dann erst Kanal, sagt der heilige Bernhard von Clairvaux. Das heißt, nimm zuerst alles auf, was Gott dir schenkt in seinem Wort, in der Betrachtung, in der Bibel, und dann gib es weiter. Bei Maria ist es klar, sie ist die unbefleckte Empfängnis. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Warum? Weil in ihrem Herzen, in ihrem unbefleckten Herzen, klar, deutlich und wahr, aufrichtig und ehrlich, jedes Wort Gottes aufgespeichert ist. Sodass der heilige Hieronymus Maria nennt die Bibliothek Gottes. Schön, oder? Bibliothek Gottes, aber Gottes. Keine Schundromane, keine Serienfilme auf dem Fernsehen, keine Krimis. Nein, sie speichert Gott und sein Wort in ihrem Herzen auf. Sie ist eine wandelnde Bibelkonkordanz. Sie bewahrt alle Worte Gottes in ihrem Herzen und denkt darüber nach. Unbefleckte Empfängnis, alles empfängt sie, was Gott spricht. Mit großen, hörenden Ohren. Jetzt sehen Sie diese entscheidende Gegenüberstellung von Martha und Maria, Maria und Martha. Martha hätte ja zuhören können und anschließend gemeinsam mit ihrer Schwester das Mittagessen bereiten können. So einfach ist das. Beide hätten sie sich zu seinen Füßen hinsetzen können und nachher hätten sie beide das Essen zubereiten können. Aber sie will beides gleichzeitig machen und das hat nicht funktioniert. Maria hingegen hörte Jesus ganz zu. Sie ist ganz Ohr. So wie die Gottesmutter. Und diese Bereitschaft, ganz Ohr zu sein, ist der Gehorsam in der Dogmatik, in der Lehre der Kirche nennt sich das die Gehorsamspotenz. Das heißt, die Fähigkeit des Menschen, auf Gott und sein Wort zu hören und es zu befolgen. Jeder Mensch hat diese Potenz, diese Fähigkeit zum Gehorsam. Gehorsamspotenz, obedientia potentialis. Gehorsamsfähigkeit, Gehorsamspotenz. Anders gesagt, jede Seele ist gottfähig. Capax Dei. Jede Seele hat die Fähigkeit, Gott aufzunehmen und sein Wort. Du kannst dich nicht drücken, du kannst nicht sagen, jetzt fahre ich wieder heim, schön war's, lieb war's, ein Tag hat gereicht, nicht wahr? Schön hat er geredet, aber jetzt mache ich wieder meine Arbeit. Nein, deine Seele ist fähig, zuzuhören. Deine Seele ist fähig, Gottes Wort aufzunehmen, wie ein Speicher, wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Und das tut Martha nicht und Maria schon. Maria hört Jesus ganz zu. Und die Martha nur mit halbem Ohr wascheln, das kennen Sie auch. Halb hinhören, ganz gefährlich im Schulunterricht. Neulich habe ich eine Prüfung abgenommen an unserer Hochschule und da hat ein Student nicht viel gekonnt, habe ich gesagt, haben Sie mein Skriptum durchstudiert und gelesen? Hat er gesagt, ich habe es nur so flüchtig gelesen. Dann waren sie in der Vorlesung, hat er gesagt, ja, habe ich nur mit halbem Ohr hingehört und sonst aufs Handy geschaut. Er war wenigstens ehrlich, ne? Aber so ist es ja bei uns, wir hören oft mit halbem Ohr hin und nicht ganz zu. Bevor das Mahl bereitet ist, sitzt sie, die Maria, wie eine Schülerin zu Jesu Füßen. Das ist es. Wir sind alle Schüler Gottes, steht in der Bibel. Ja? Wir sind alle Schüler Gottes. Ständig Unterweisung. Was glauben Sie, wie die Welt anders ausschaute, wenn alle Schüler Gottes wären, wenn sie immer wieder auf Gott und sein Wort hören? Und das tut die Maria. Wie eine Schülerin sitzt sie zu Jesu Füßen, hört einfach auf sein Wort, denn dazu ist er ja gekommen. Maria ist das Kontrastbild zum Martha. Denn die Martha gibt sich nur der Geschäftigkeit hin. Ich habe nachgeschaut beim heiligen Bernhard von Clairvaux. Er sagt, für uns Christen ist die Tat der Liebe etwas sehr Wichtiges. Und wenn Martha Taten der Liebe vollzieht, so ist das auch etwas Richtiges und etwas Wichtiges. Denken wir an den barmherzigen Samariter. Der barmherzige Samariter zeigt uns, wie wesentlich, wie wichtig die Nächstenliebe ist. Die Taten der Liebe. Da liegt jemand halbtot zwischen Jerusalem und Jericho. Da liegt jemand halbtot im Straßengraben. Und nur der barmherzige Samariter erbarmt sich seiner, hat Mitleid und sorgt für ihn. Er geht hin und verbindet seine Wunden und versorgt ihn und bringt ihn noch in eine Herberge und sorgt, dass auch dort noch weiterhin er Fürsorge erhält. Die anderen gehen am anderen Straßenrand weit weg entfernt vorbei, vorüber. Warum? Weil wenn sie einen Halbtoten berühren, müssen sie dann viele Reinigungsvorschriften des Judentums auf sich nehmen. Wenn man eine Leiche berührt oder einen Halbtoten berührt, ist man unrein. Dann können sie den Tempeldienst nicht vollziehen. Also gehen sie einfach vorüber, vorbei. Aber Jesus sagt, geh und mach es genauso wie er, wie der barmherzige Samariter. Das heißt, handle, habe Mitleid, Sorge für Leidende, für Sterbende, für Kranke und für jeden Mitmenschen. Das Tun des Samariters, die dienende Tat am Mitmenschen, das aktive Tun auch der Martha ist notwendig, um auch ins ewige Leben zu gelangen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dieses Tun, auch des Samariters, muss kommen aus dem Gebet, aus dem Hören auf Gott und sein Wort. Die Taten der Liebe, die christliche Aktion, die gläubige Aktivität, entspringt dem Zuhören. Denn nur wenn du zuhörst, glaubst du, und Maria hört zu und glaubt. So erklärt es der heilige Bernhard. Der Glaube kommt vom Hören. Du hörst Gottes Wort und du glaubst. Und aus diesem Glauben heraus machst du dann die liebende Tat. Du bist zur liebenden Tat, zum liebenden Tun fähig, aber eben nachdem du auf Gott und sein Wort gehört hast und daran geglaubt hast. Maria nimmt sich Zeit zum Hören und zum Glauben und die Taten und Werke der Liebe geschehen dann aus diesem glaubenden Hören, aus diesem Glaubensgehorsam. Und jetzt kommt etwas Schönes. Die Taten und Werke der Liebe sind vergänglich. Alle guten Taten und Werke vergehen. Aber das, was du im Glauben gehört hast, das Wort, das du im Glauben in deinem Ohr und in deinem Herzen aufgenommen hast, das bleibt. Ja, das ist schön. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht, steht bei Jesaja. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Du bleibst nur dann, wenn du glaubst und wenn du glaubend zuhörst und wenn du das Gehörte in deinem Herzen aufspeicherst. Das bleibt. Taten und Werke vergehen. Zuhören und Glauben bleiben. Daher sind sie das Wichtigste. Und daher sagt Jesus zu ihr, du hast das eine Notwendige getan. Du hast das Wichtigste getan. Nur eines ist notwendig, sagt Jesus. Und dieses eine Notwendige ist das glaubende Hören und dann im Herzen bewahren. Das gerechte Tun, die Tat, ist notwendig, aber um diese zu erreichen, gibt es eine ganz wichtige Bedingung, das Zuhören und dadurch zum Glauben und zur Liebestat kommen. Wenn wir weiter bei Bernhard von Clairvaux nachschauen, dann werden wir dort etwas Schönes finden. Die Ohren, sagt er, sind die wichtigsten Organe des Christen noch vor seinen Händen. Ja, die Ohren, haben Sie auch nicht gewusst, aber jetzt wissen Sie es, ja. Die Ohren sind die wichtigsten Organe des Christen noch vor den Händen. Bei uns ist immer so, nicht? Ich habe zwei Hände, muss viel arbeiten. Aber noch wichtiger sind die zwei Ohren. Dadurch habe ich schon zwei Hörapparate. Firma Neurot, neurotisch. Sehr wichtig. Ja. Warum sind diese Apparate wichtig? Damit wir gut hören können. Sie haben Ohren und hören nicht, steht in der Heiligen Schrift. Die Ohren sind die wichtigsten Organe des Christen, noch vor den Händen. Durch Hören kommt man zum Glauben. Und der Glaube führt dann zur Tat. Nochmals Römerbrief 10, 17, Fides ex audito, der Glaube kommt vom Hören. Römer 10, 17. Alle Werke, alle Taten, alles Tun bleibt letztlich immer unvollständig, wenn es nicht aus dem Glauben kommt. Der Glauben jedoch empfängt aus dem Hören als bleibendes, vollständiges Geschenk. Martha und Maria sind letztlich zwei sich ergänzende Aspekte, gegenseitige Ergänzung, Komplementarität. Eine ergänzt die andere. Glaubst du nicht, so kommt keine gerechte Tat, kein liebendes Tun zustande. Bernhard von Clairvaux sagt jetzt, deshalb sitzt Maria und bleibt unbeweglich. Sie möchte die schweigende Ruhe nicht unterbrechen. Haben Sie gehört? Sie möchte die schweigende Ruhe nicht unterbrechen. Für alle Aktivisten unter uns. Es kostet sicher viel, jetzt zuzuhören. Es kostet sicher viel, denn es kommen Ihnen immer noch Gedanken, was alles zu tun ist zu Hause. Nein, schweigende Ruhe bewahren, nicht unterbrechen. Sie möchte die schweigende Ruhe nicht unterbrechen, um die selige Freude der Betrachtung nicht zu verlieren. Vor allem, weil sie den Herrn selbst im Inneren sprechen hört. Das ist Exerzitien. den Herrn selbst im Inneren sprechen hören. Bernhard sagt, vacate Deo, macht euch frei für Gott. Vacare Deo, frei werden für Gott. Vakuum kommt davon. Das Vakuum ist der freie Raum für Gott. Macht euch frei für Gott, vacate Deo. Und erkennt, dass ich Gott bin, Psalm 45, 11. Der heilige Bernhard hat das so stark betont, dass er auch einem Papst das ans Herz gelegt hat. Einer seiner Mönche, Abt von Trefontane in der Nähe von Rom, wo der heilige Paulus sein Martyrium erlitten hat, enthauptet ist Paulus worden. Und drei Brunnen sind dort entstanden, Trefontane. Und dort gibt es ein Zisterzienserkloster, vom heiligen Bernhard noch erbaut. Und der dortige Abt, Eugen der Dritte, wurde Papst. Also diese interessante Situation, Bernhard, sein Schüler wird Papst. Ich warte noch darauf, dass einer meiner Schüler Papst wird. Kann passieren, oder? Jeder männliche Katholik kann Papst werden. Und jetzt schreibt er seinem ehemaligen Schüler und Mönch, der inzwischen am Papstthron ist, in Rom, Eugen der Dritte, was der Papst alles erwägen muss. Und da sagt er, gönne dich dir selbst. Haben Sie gehört? Gönne dich dir selbst. Das heißt, sei manchmal auch für dich selbst da und nicht nur für die anderen. Ich habe mich auch vorbereitet auf diese Exerzitien. Und da habe ich auch alles abgeschaltet und eben hingesetzt und die Zeit verwendet, um zu beten, zu betrachten und dann das zu Papier zu bringen. Ja, gönne dich dir selbst. Und dann sagt Bernhard, dem Papst Eugen, sei wie für alle anderen immer auch für dich selbst da. Sei wie für alle anderen immer auch für dich selbst da. Das gilt für jede Hausfrau. Du hast das Recht, auch für dich selbst da zu sein. Enkeln ausschalten, Kinder ausschalten, Haushalt ausschalten und einfach hinsetzen zur schönen Muttergottesstatue, den Rosenkranz herausnehmen und in Ruhe beten. Und dann das Wort Gottes in Ruhe lesen. Und dann geht die ganze Arbeit wie geschmiert, heißt das in Österreich. Ganz anders als vorher. Weil sie aus der Tat des Glaubens, des Liebens kommt. Weil sie aus dem Wort Gottes erfließt, die Tat. Also sei wie für alle anderen immer auch für dich selbst da. Gönne dich dir selbst, nimm dir Zeit auch für dich selbst. Dann kannst du wieder für die anderen da sein. Und wenn du nicht zeitweilig, sagt Bernhard, wenn du nicht zeitweilig auch für dich selbst da bist, kannst du für die anderen gar nicht da sein. Deswegen sind unsere Taten oft so unfruchtbar, oder rennen ins Leere, weil wir uns vorher nicht gesammelt haben, weil wir vorher nicht für uns selbst da waren. Ich habe in meinem Büro, liturgisches Büro der Hochschule, diesen Spruch an die Wand mir gehängt. Die Studenten lesen es immer und sagen, Pater Bernhard, halten Sie sich auch daran? Ja, ich bemühe mich. Sei wie für alle anderen immer auch für dich selbst da. Gönne dich dir selbst. Nur wenn du von Zeit zu Zeit auch für dich selbst da bist und Maria bist, eine Maria bist, die zu Füßen Jesus sitzt, die zuhört und glaubst, dann kannst du auch für andere da sein, eine Martha des Tuns, der Tat, der Liebe. Nun sagt der heilige Bernhard über diese zu Füßen Jesus sitzende Maria folgendes: Selig sind die Augen, die sehen, was du siehst. Schauen Sie, diese Maria, die schaut auf Jesus. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig auf Jesus geschaut, auf sein Kreuz geschaut? Jetzt schauen Sie da auf die Mutter Gottes, aufs Kreuz, auf den Tabernakel. Wunderbar. Ich bin froh, dass wir hier sind in der Kapelle. Das ist ein Blick, das ist eine Blickrichtung. Selig sind eure Augen, die jetzt das sehen, was ihr seht. Den Tabernakel, Christus, Gegenwart und schließlich auch die Mutter Gottes. In der Anbetung der Eucharistie. Selig sind die Augen, die sehen, was du siehst. Und die Ohren, die hören dürfen, was du hörst. Matthäus 13, 16. Ja, selig bist du, Maria, weil du den Herzschlag des göttlichen Flüsterns vernimmst. Das ist Bernhard von Clairvaux. Wissen Sie, wenn Sie lange auf Jesus schauen bei der Anbetung, ja, und es ist ganz still, dann werden Sie den Herzschlag Jesu hören. Alle Geräuschkulissen ausschalten und nur mehr auf ihn hören. Und das ist die Maria zu Füßen Jesus. Selig bist du, Maria, weil du den Herzschlag des göttlichen Flüsterns hörst. Es ist ein Flüstern, ja? Gott ist nicht laut, sondern ganz leise. Gott ist nicht im Lärm der Welt, sondern in der Stille. Im sanften Säuseln des Windes. Bei Elia können Sie das nachlesen. Gott kommt nicht im Sturm. Gott kommt nicht im Erdbeben. Gott kommt nicht im Gewitter. Sondern er kommt im sanften Säuseln des Windes. Da gibt es etwas Schönes von heiligen Papst Johannes Paul II. Der Journalist Englisch, der heißt so Englisch, hat es in einem Buch festgehalten. Johannes Paul II. Hat einmal einen Besuch gemacht auf der Sinai-Halbinsel, gehört heute zu Ägypten. Dort befindet sich das alte Kloster der heiligen Katharina von Alexandrien, Katharinenkloster. Sie ist dort auch begraben. Die heiligen Engel haben ihre sterblichen Überreste, so heißt es, dort in das Katharinenkloster am Sinai gebracht. Und dort ist auch der brennende Dornbusch des Mose zu sehen. Ob es noch original ist, ist eine Frage, aber ein Ableger ist es sicher. Und dort ist auch der Djebel Musa, das heißt, der Berg, auf dem Mose die 10 Gebote erhalten hat. Berg Sinai, Horeb. Und Johannes Paul II., Karol Wojtyła, der Heilige, hatte sich nicht nehmen lassen, dort eine Pilgerfahrt hin zu unternehmen. Der hat nur wenige Journalisten eingeladen, zum Beispiel diesen Journalisten Englisch. Und er sagt, fast eine Stunde ist der Papst auf einem Stuhl, den wir ihm hingestellt haben, neben dem brennenden Dornbusch gesessen und hat die Augen geschlossen und meditiert und betrachtet. Alle waren nervös, alle haben schon mit ihren Schlüsseln geklimpert und gewartet, warum redet er nicht endlich? Und dann kam plötzlich ein kleiner Windstoß, ein sanftes Säuseln. Und hat den brennenden Dornbusch des Mose bewegt. Und dann hat der Papst gelächelt und hat gesagt, auf das habe ich gewartet und jetzt halte ich meine Ansprache. Ist es schön? Sich Zeit nehmen fürs Wesentliche. Warten können, bis der Herr sich rührt. Wann hast du das letzte Mal gewartet, bis das sanfte Säuseln kommt? Wann hast du das letzte Mal Gott Zeit gegeben zu wirken? Und nicht, oh Gott, komm mir zu Hilfe, Herr, eile mir zu helfen. Lieber Gott, hilf mir, aber mach's geschwind, denn ich habe keine Zeit. Warten können auf dieses sanfte Säuseln des Windes. Selig ist die Maria, weil sie den Herzschlag des göttlichen Flüsterns in dem Schweigen vernimmt, sagt Bernhard von Clairvaux. Im Schweigen vernimmt sie den Herzschlag des göttlichen Flüsterns, indem der Mensch den Herrn am besten erwartet. Ja. Am besten erwartest du den Herrn, wenn du ihm Zeit schenkst, wenn du dir Zeit nimmst, zu hören, zu schweigen und den Herzschlag des göttlichen Flüsterns zu vernehmen. Sei einfach, sagt Bernhard. Nicht nur ohne Hintergedanken und ohne Vorstellungen, sondern auch ohne vielfältige Beschäftigungen, damit das Wort dessen bei dir sei, dessen Stimme süß und dessen Gesicht lieblich ist. Hohelied 2,14. Du wirst die süße Stimme des Herrn nur dann hören, wenn du ohne alle Beschäftigungen auf ihn und sein Wort dich ausrichtest. Und du wirst sein Gesicht, sein liebliches Gesicht nur sehen, wenn du ihn anschaust. In der Anbetung, in der eucharistischen Anbetung. Er schaut dich an und du schaust ihn an. Wir schauen einander in die Augen. Man kann nicht beides gleichzeitig in angemessener Weise tun. Sich um äußere Angelegenheiten kümmern und frei sein für die innere Sehnsucht nach Weisheit, sagt Bernhard von Clairvaux. Deshalb sitzt Maria und bleibt unbeweglich. Sie möchte die schweigende Ruhe nicht unterbrechen, um die selige Freude der Betrachtung nicht zu verlieren. Es gibt in Schweden am Vättersee eine Gründung der Zisterzienser, die dann leider zerstört wurde durch die protestantischen Könige, Gustav Adolf im Dreißigjährigen Krieg. Und diese Gründung, schwedisch Ju, aber geschrieben wird es H-J-O, also H-J-O, Ju oder Jo. Und das heißt übersetzt Hic Jacet Otium, Deutsch. Hier ruht die Muße, hier ruht die Stille. So heißt das Kloster. Es ist leider zerstört, wahrscheinlich vom Lärm der Welt zerstört. Hier ruht die Stille, hier ruht die Muße. Und Bernhard soll über den Vättersee gefahren sein mit einem Boot und diese Ruhe, diese Stille so genossen haben. Und da hat er gesagt, hier bauen wir ein Kloster, hier ruht die Muße. Hier ist die Muße, hier ist der Ort, wo man Muße hat für Gott, Stille für Gott. Fassen wir zusammen. Wir sollten uns selber befragen. Bin ich manchmal ein Superaktivist im Reich Gottes? Wie wirke ich auf andere Mitmenschen? Wie wirke ich auf Menschen, die sich Zeit zum Gebet nehmen, zur Betrachtung nehmen, wenn ich verächtlich auf sie herabschaue und argumentiere, einer muss ja arbeiten, sonst geschieht nichts. Man muss ja etwas tun für die Kirche und die Welt von heute. Man muss ja im Reich Gottes etwas bewerkstelligen. Oder dass manche das noch deutlicher formulieren, Arbeit ist ja auch Gebet. Aber so ist es nicht. Arbeit ist nicht Gebet, sondern die Arbeit muss aus dem Gebet kommen. Ora et labora. Wenn wir nicht beten, wird auch unsere Arbeit nicht zum Gebet. Ja, die Arbeit kann zum Gebet werden, wenn sie aus der Betrachtung, aus dem Hören auf Gottes Wort, wenn sie aus dem Gebet kommt. Wenn wir uns jedoch Zeit nehmen für Gott, dann wird auch unser Tun, unsere Aktivität im Reich Gottes, auf unserem Arbeitsplatz oder in der Pfarrgemeinde vom Gebet begleitet sein und kann dann zum Ausdruck der Liebe zu Gott werden. Also manchmal kann unsere Arbeit zum Gebet werden, wenn sie vorher aus dem Gebet kommt. Aber die Arbeit ersetzt nie die Zeit des Gebetes. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Hier wird aber auch sehr klar und deutlich, es geht jetzt nicht um die Verachtung der Tätigkeit des Dienstes der Martha. Es geht nur um ihre übertriebene Sorge und darum, dass sie überhaupt nicht hören kann, weil sie sich nicht Zeit dafür nimmt. Lernen Sie jetzt in diesen Exerzitientagen das Zeitnehmen für Gott, das Freiwerden für Gott. Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, sagt Jesus. Eines nur ist notwendig. Das heißt, Jesus wertet das Tun der Martha im letzten und tiefsten nicht ab. Aber die Art und Weise ihrer Geschäftigkeit, ihr Überbeschäftigtsein, wie sie es tut, das wertet er ab. Ihre unnötige, übertriebene Sorge. Jesus tadelt dieses sich Verlieren ins Vielerlei, dieses Verlieren in lauter Beschäftigungen, dieses sich hineinverströmen in die Geschäftigkeit. Überdenken auch wir einmal unser Leben neu, anhand dieses Martha- und Maria-Evangeliums. Wir finden es im Neuen Testament, Lukas 10, 18 bis 42. Überdenken wir unser Leben neu anhand dieses Evangeliums, Lukas 18, 38 bis 42. Wer sind wir im Hinblick auf das Wort Gottes? Die Martha oder die Maria? Wer sind wir im Hinblick auf Gott und sein Wort?
Sie hörten Aufnahmen aus Exerzitien mit Pater Dr. Bernhard Wositzki. Er ist österreichischer Priestermönch des Zisterzienserstiftes Heiligen Kreuz, Liturgiewissenschaftler, Prediger und Beichtvater. Zum Thema: Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Im Jahre 1917 weist die Mutter Gottes auf drohende Gefahren für die Welt und die Seelen hin. Um uns zu retten, bietet uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel an, seine heiligste Mutter. Auch diese Sendereihe ist auf einer MP3-CD bei Radio Gloria erhältlich oder demnächst auch als Podcast auf der Homepage von Radio Gloria www.radiogloria.ch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und empfehle Ihnen ganz nach dem Weckruf von Fatima, worin uns Gott mit einer gewissen Besorgnis das letzte Rettungsmittel anbietet, seine heiligste Mutter wärmstens anzunehmen.